SWR 2 Wissen.
Lübeck an einem kalten Frühlingstag. Der Wind pfeift um die Ecken der alten Marienkirche. Gegenüber liegt das Haus Mengstraße 4. Ein gepflegtes weißes Gebäude mit Patrizierfassade und Rokokogiebel. Es ist nach einer Familie benannt, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat, die aber in der Literatur bis heute fortlebt. Buddenbrooks. So hat sie Thomas Mann in seinem gleichnamigen Roman genannt.
Thomas Mann war, als er die Buddenbrooks veröffentlichte, alles andere als ein Klassiker. Er war ein sich selbst und anderen Verdächtiger, gescheiterter Schüler aus Lübeck, ein gescheiterter Abkömmling einer Kaufmannsfamilie, der nicht wusste, was aus ihm werden sollte. Und er hatte alles auf die Karte dieses Buches gesetzt.
Thomas Manns Buddenbrooks. Leiden an der bürgerlichen Existenz. Eine Sendung von Dagmar Lorenz aus der Reihe Klassiker der Schullektüre.
Es war Donnerstag, der Tag, an dem ordnungsmäßig jede zweite Woche die Familie zusammenkam. Heute aber hatte man, außer den in der Stadt ansässigen Familienmitgliedern, auch ein paar gute Hausfreunde auf ein ganz einfaches Mittagsbrot gebeten. Und man saß nun gegen 4 Uhr nachmittags in der sinkenden Dämmerung und erwartete die Gäste.
Ein Familienroman also. Auf den ersten Blick ähnelt er den zahlreichen Familien- und Gesellschaftsromanen, wie sie im 19. Jahrhundert gang und gäbe waren. Von Gustav Freitag etwa oder Theodor Fontane. Doch der Eindruck trügt. Worum es in dem Debütroman des jungen Thomas Mann wirklich geht, verrät bereits sein Untertitel.
Buddenbrooks. Verfall einer Familie.
Über 4 Generationen hinweg beschreibt Thomas Mann darin den Niedergang einer vornehmen hanseatischen Kaufmannsfamilie. Der Roman wurde 1901 veröffentlicht. 1929 erhielt sein Autor dafür den Literaturnobelpreis. Bis heute erscheinen die Buddenbrooks in immer neuen Auflagen, wurden in nahezu sämtliche Weltsprachen übersetzt, als Theaterstück und Hörspiel inszeniert und mehrere Male verfilmt. Das heute Buddenbrookhaus genannte Kaufmannshaus in der Mengstraße in Lübeck ist dabei nicht zufällig ein Hauptschauplatz der Geschichte. Denn Thomas Mann und sein älterer Bruder Heinrich waren in ihrer Kindheit hier häufig zu Besuch. Britta Dittmann, Leiterin des Archivs im Buddenbrookhaus.
Dieses Haus gehörte ihren Großeltern von 1842 bis 1891, also fast 50 Jahre lang. Ähnlich wie im Roman Buddenbrooks beschrieben, wurde Weihnachten natürlich hier in diesem Haus in der Mengstraße 4 gefeiert. Aber es gab auch die Familientage. Jeden Donnerstag traf sich die Familie hier. Insofern war das Haus für Thomas Mann ein zweites Heim.
Im Buddenbrookhaus ist inzwischen eine Gruppe italienischer Schüler mit ihrer Lehrerin eingetroffen und wartet auf die erste Führung. In Italien hat Thomas Mann übrigens die Anfänge seines berühmten Romans geschrieben. In dem Örtchen Palestrina, weit weg von seiner Heimatstadt Lübeck. In München hat er die Buddenbrooks beendet. In einem Brief aus dem Jahre 1899 beschreibt Thomas Mann seine Herkunft aus dem vornehmen Lübecker Bürgertum. Jan Bovensiepen, Mitarbeiter des Buddenbrookhauses, zitiert daraus.
Das wird jetzt alles von Thomas Mann in der Autobiografie berichtet. Also, hört genau zu. Ich bin den 6. Juni 1875 als zweiter Sohn des Senators und Kaufmannes Thomas Johann Heinrich Mann in Lübeck geboren. Mein Vater, Chef einer alten angesehenen Getreidefirma, die sich nach seinem Tod auflöste, war ein Mann von ungewöhnlicher formaler Bildung, mit literarischen, historischen Neigungen. Meine Mutter, geborene Brasilianerin, nur ihr Vater stammte aus Deutschland, ist mit künstlerischen Instinkten, sagt Thomas Mann, begabt oder ausgestattet und vor allem sehr musikalisch. Diese Ehe war, wie es scheint, zur Hervorbringung künstlerischer Menschen prädisponiert. Denn auch mein älterer Bruder, Heinrich, ist Schriftsteller.
Also die Familie Mann ist auf jeden Fall Vorbild für die Familie Buddenbrook gewesen. Man kann das sehr schön am Beispiel von Toni Buddenbrook zeigen, wie Thomas Mann gearbeitet hat. Denn Thomas Manns Schwester Julia hat ihm einen Bericht geschrieben über das Leben seiner Tante Elisabeth. Und die Julia war auch schriftstellerisch begabt, muss man sagen. Er hat viele Fakten, teilweise wortwörtliche Texte aus diesem Bericht übernommen. Aber er hat auch Geschichten aus skandinavischen Familienromanen übernommen, sodass die Lebensgeschichte der Toni Buddenbrook eine Montage ist aus der Lebensgeschichte der realen Tante Elisabeth und von verschiedenen Einflüssen aus skandinavischen Romanen.
Antonie Buddenbrook, genannt Toni, und ihre Familie begegnen uns bereits auf den ersten Seiten des Romans. Die Handlung setzt im Oktober 1835 ein, an jenem Donnerstag, als die Buddenbrooks ihre Verwandten, Freunde und Geschäftspartner in ihrem neu erworbenen Haus in der Mengstraße zum Essen erwarten. Bei dieser Gelegenheit lernen wir die Hauptfiguren kennen. Da ist der Seniorchef der Handelsfirma, Johann Buddenbrook der Ältere, mit seiner zweiten Frau, sowie sein Sohn, Konsul Johann, genannt Jean, und dessen Frau Antoinette. Sie sind die Eltern der kleinen Toni und ihrer Brüder Thomas und Christian. Jahre später wird noch eine Schwester, Clara, hinzukommen. Um diese Kernfamilie gruppieren sich in feiner sozialer Abstufung zahlreiche Nebenfiguren. Angefangen von den armen Verwandten, die man gnädigerweise im Haushalt durchfüttert, über das standesstolze Kindermädchen bis hin zu den einfachen Dienstboten. Ein scheinbar gesichertes, wohlgeordnetes Leben, ausgestattet mit den Zeichen repräsentativer Wohnkultur.
Man saß im Landschaftszimmer, im ersten Stockwerk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnte. Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften. Zartfarbig, wie der dünne Teppich, der den Fußboden bedeckte. Idylle im Geschmack des 18. Jahrhunderts. Mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten, nett bebänderten Schäferinnen.
Doch die Idylle trügt. Beim anschließenden Essen mit den geladenen Gästen finden sich bereits versteckte Hinweise auf den Untergang. Heinrich Detering ist Literaturwissenschaftler und gibt das Gesamtwerk von Thomas Mann mit heraus.
Gleich in den ersten Szenen der Buddenbrooks erfahren wir als Leser so beiläufig, dass wir es ganz leicht überlesen, dass die Buddenbrooks gar nicht die ersten sind, die in diesem Haus wohnen und sich bürgerlich, repräsentativ und ökonomisch erfolgreich entfalten, sondern dass das schon eine Familie gewesen ist, die sang- und klanglos nach einem unbestimmten Niedergang hat abziehen müssen, die Stellung räumen. Und nun kommen in das halb ruinöse Haus die Buddenbrooks hinein, bringen es wieder zur Geltung, polieren den Ruf des Hauses wieder auf und denken beim Punsch in einer Art behaglicher Melancholie darüber nach, wie es den Ratenkamps doch ergangen sei.
Mit Ratenkamp und Compagnon fing es damals an, aufs glänzendste bergauf zu gehen. Traurig, dieses Sinken der Firma in den letzten 20 Jahren. Ein allgemeiner Stillstand des Gesprächs trat ein und dauerte eine halbe Minute. Man blickte in seinen Teller und gedachte dieser ehemals so glänzenden Familie, die dieses Haus erbaut und bewohnt hatte und die verarmt, heruntergekommen, davongezogen war.
Die Gäste nennen Gründe für dieses Scheitern. Ratenkamp habe sich halt den falschen Kompagnon gesucht, einen gewissen Gehlmark, dem sowieso schon ein übler Ruf vorausging. Doch Konsul Buddenbrook widerspricht. Die Wahl des unzuverlässigen Geschäftspartners sei nicht Ursache, sondern Folge des unwiderruflichen Niedergangs gewesen.
Diese Familie hatte abgewirtschaftet. Diese alte Familie war passé. Wilhelm Gehlmark hat sicherlich nur den letzten Anstoß zum Ruin gegeben.
Beim Wiederlesen des Romans ist dies eine der Passagen, bei denen man denken muss, dass am Ende des Romans genauso die Buddenbrooks aus ihrem Haus ausziehen und den Hagenströms das Feld überlassen. Und die Hagenströms wiederum wissen am Ende nicht, dass nach ihnen wieder neue kommen werden und dass also dieses Rad des Willens, des schopenhauerschen Willensschicksals sich fortwährend weiterdrehen wird. Ohne einen Fortschritt. Es gibt eigentlich keine Fortschrittsperspektive. Es wird niemals besser werden. Es ist eigentlich die Welt so eingerichtet, wie wir sie hier sehen sollen.
Es ist vor allem Schopenhauers pessimistischer Gedanke eines blinden, in der Welt waltenden Willens, der Thomas Mann schon früh beeinflusste. Dass dieser Wille sich unabhängig von den Entscheidungen der Menschen geradezu schicksalhaft vollzieht, ja, dass es im Grunde genommen gar keine freie Entscheidung gibt, hatte Schopenhauer einst in seiner Schrift »Die Welt als Wille und Vorstellung« ausgeführt.
Thomas Mann hat dieses Buch sicher passagenweise auswendig gekonnt. Es gehörte zu seinen heiligen Grundschriften. Der Wille ist bei Schopenhauer so etwas wie ein Strom, ein Lavastrom, der sich unablässig ergießt und voranbewegt, aber eigentlich keinen Ursprung und auch sicher kein Ziel hat, sondern der sein eigenes Ziel ist, der nichts anderes will als sich selbst. Und die gewissermaßen abkühlende Oberfläche des Lavas bringt vorübergehend Figuren hervor, die dann wieder eingeschmolzen werden. Diese Figuren sind zum Beispiel die Figuren dieses Romans, die für den Augenblick ihrer Existenz denken, sie seien autonome, willensfreie Wesen, ehe sie dann wieder untergehen im Strom, der sie hervorgebracht hat und der sie mit sich fortreißt.
Zum Beispiel die Figuren Antonie, genannt Toni, und Thomas, die Kinder des Konsuls Jean Buddenbrook. Als junge Leute verlieben sich beide in unstandesgemäße Partner. Toni in einen jungen Studenten, Thomas in eine einfache Blumenverkäuferin. Beide verzichten darauf, ihre Liebe gegen den Widerstand der Eltern durchzusetzen. Sie glauben, zum Wohle der Familie und der Firma zu handeln, wenn sie schließlich ungeliebte, aber dem sozialen Status entsprechende Partner heiraten. Toni den Geschäftsmann Grünlich, Thomas die Tochter eines Amsterdamer Kaufmanns. Doch paradoxerweise sind es gerade diese Vernunftehen, die Firma und Familie in bedenkliche Schieflagen bringen. Tonis Mann Grünlich entpuppt sich als windiger Bankrotteur, der ihre Mitgift verschleudert und von dem sie sich schließlich scheiden lässt. Auch die zweite Ehe, die Toni eingeht, wird mit der Trennung enden. Thomas' Frau Gerda wiederum bestärkt den gemeinsamen Sohn Hanno in seiner Lebensuntüchtigkeit, die ihn als Erben der Firma untauglich macht.
Was immer sie tun, sie können sich, so scheint es, diesem schicksalhaften Zwang des Geschehens, diesem Magnetfeld, in dem sie agieren, nicht entziehen. Sie bemerken es nicht. Sie glauben, es sei ein individuelles Versagen, sie müssten sich wieder zusammenreißen und korrekt handeln und dann werde es schon wieder gehen. Dieses anonyme Schicksalhafte, das den Roman durchwaltet, trägt größte Ähnlichkeit mit Schopenhauers Willen.
Unsere Wünsche und Unternehmungen gehen aus gewissen Bedürfnissen unserer Nerven hervor, die mit Worten schwer zu bestimmen sind. Das, was man Thomas Buddenbrooks Eitelkeit nannte, die Sorgfalt, die er seinem Äußeren zuwandte, der Luxus, den er mit seiner Toilette trieb, war in Wirklichkeit etwas gründlich anderes. Es war ursprünglich um nichts mehr als das Bestreben eines Menschen der Aktion, sich vom Kopf bis zur Zehe stets jener Korrektheit und Intaktheit bewusst zu sein, die Haltung gibt. Die Anforderungen aber wuchsen, die er selbst und die Leute an seine Begabung und seine Kräfte stellten. Er war mit privaten und öffentlichen Pflichten überhäuft.
Thomas Buddenbrook, der nach dem Tod seines Vaters Jean die Firma führt und in der Stadtregierung sogar zum Senator aufsteigt, zeigt bald alle Anzeichen eines beginnenden Burnouts. Die Mühen und Risiken des Geschäftslebens, aber auch die gesellschaftlichen Pflichten, die seine hochgeachtete bürgerliche Existenz mit sich bringt, überlasten ihn. Eine Zeit lang gelingt es ihm noch, die Überforderung mit eiserner Selbstdisziplin und peniblen Reinigungs- und Umkleideritualen zu kompensieren. Er beginnt sogar mit dem Bau eines neuen Hauses. Doch immer öfter suchen ihn Depressionen heim. Präzise beschreibt dabei Thomas Mann den Prozess eines psychischen Zusammenbruchs. Doch damit nicht genug. Senator Thomas Buddenbrook erleidet auf nahezu allen Ebenen seiner bürgerlichen Existenz Schiffbruch. Psychisch, ökonomisch und auch im Zwischenmenschlichen, in der Beziehung zu seiner Frau und zu seinem kleinen Sohn. Und zwar paradoxerweise, gerade weil er alles daran setzt, dass es nicht dazu kommt.
Das Eigenartige ist, dass die Figuren in jedem Augenblick sich darum bemühen, sich frei zu entscheiden für das, was sie für das sittlich Gebotene halten. Es ist das familiär Gebotene, es entspricht also der familiären Konvention. Es ist das durch die Regeln der Klasse Gebotene, also das, was sich bürgerlich gehört, was zum Anstandscode gehört. Es ist das ökonomisch Gebotene. Alle Varianten bürgerlicher Subjektivität werden in jeder einzelnen Figur der Buddenbrook-Familie auf unterschiedliche Weise durchgespielt und variiert. Und immer glauben sie, aus eigener, sittlich orientierter Willensfreiheit herauszuhandeln.
Und das glauben sie auch, wenn sie partout ein profitables Geschäft machen wollen. Auf Drängen seiner Schwester Toni kauft Thomas einem Gutsbesitzer die Getreideernte ab, als sie noch gar nicht eingebracht ist. Er kauft sie sozusagen auf dem Halm. Wettet also wie ein Spieler auf eine künftige reiche Ernte, deren Verkauf ihm in kürzester Zeit eine hohe Rendite einbringen soll. Doch ausgerechnet im Verlaufe der Feierlichkeiten zum 100. Firmenjubiläum erreicht ihn die Nachricht, dass die Ernte verhagelt und sein Kapital somit unwiederbringlich verloren ist. Das Spiel mit dem Risiko, das haltlose Wetten auf den vermeintlich exorbitanten Gewinn, das in einer Katastrophe endet, ein bis heute aktuelles Thema.
Überall Lähmung, Mühsal, Erstarrung oder Feindschaft und Chaos. Beides immer mehr in die Augen springend, in je höhere Formen der Organisation man aufsteigt. Das Ganze lebt überhaupt nicht mehr. Es ist zusammengesetzt, gerechnet, künstlich, ein Artefakt.
Mit diesen Worten beklagte einst Friedrich Nietzsche die Dekadenz, also den Verfall, der nach seiner Ansicht für die Kultur der Moderne charakteristisch ist. Ein Gedanke, der Thomas Mann faszinierte.
Auch diese Geschichte erzählt Thomas Manns Roman, also die Nietzsche-Geschichte einer Dekadenz, eines Zerfallsprozesses, der unaufhörlich ist, der mit dem Verlust an vitaler Energie und Dynamik zugleich eine Verfeinerung, Sensibilisierung der intellektuellen und ästhetischen Fähigkeiten verbindet, bis zum jungen, zum letzten Hanno Buddenbrook, der ganz und gar nicht biologisch lebensfähig und ganz und gar Künstler sensitiv und empfindsam geworden ist.
Hanno verliebt sich in die Opern Richard Wagners, improvisiert stundenlang auf dem Klavier und ähnelt darin seiner künstlerisch begabten Mutter Gerda. In der Figur des Hanno zeichnet Thomas Mann den Künstler, der seine Sensibilität mit chronischem Kranksein und körperlicher Schwäche erkauft. Sein Vater Thomas hatte die eigene Schwäche noch eine Zeit lang mit selbstverleugnender Disziplin in Schach halten können. Dem Sohn, mittlerweile die vierte Buddenbrook-Generation, fehlt dazu die Kraft. So leidet Hanno grausam, wenn er unter den strengen Augen des Vaters ein Gedicht aufsagen soll.
Hanno richtete sich auf. Er strich mit der Hand über das glatt polierte Holz des Flügels, ließ einen scheuen Rundblick über die Anwesenden hingleiten und ein wenig ermutigt durch die Milde, die ihn aus den Augen Großmamas und Tante Tonis entgegenleuchtete, sagte er mit leiser, ein wenig harter Stimme: »Schäfers Sonntagslied von Uhland.« »Oh mein Lieber, das ist nichts«, rief der Senator. »Man hängt dort nicht am Klavier und faltet die Hände auf dem Bauche. Frei stehen, frei sprechen, das ist das Erste. Hier, stelle dich mal zwischen die Portieren. Und nun den Kopf hoch und die Arme ruhig hängen lassen.« Hanno stellte sich auf die Schwelle zum Wohnzimmer und ließ die Arme hängen. Gehorsam hob er den Kopf, aber die Wimpern hielt er so tief gesenkt, dass nichts von seinen Augen zu sehen war. Wahrscheinlich schwammen schon Tränen darin.
Es ist charakteristisch für Thomas Manns Erzählweise, dass selbst eine solche Leidensschilderung mit feiner Ironie durchwebt ist. Denn er lässt Hanno mit seinen kläglichen Gesten ja nur das nachahmen, was als bürgerlich selbstbewusste Haltung gilt. Hannos Vater freilich macht sich bald keine Illusionen mehr, was die Lebenstüchtigkeit seines Sohnes angeht. Er selbst fühlt sich mit nunmehr 48 Jahren endgültig ausgelaugt, einsam und schmerzlich entfremdet von seiner Frau Gerda, die ihn möglicherweise gar mit einem musikbegeisterten Leutnant betrügt. Nur in der Lektüre Schopenhauers findet er ein wenig Trost. Übermächtig, vor allem in den letzten Kapiteln des Romans, erscheint dabei die Untergangsmusik Richard Wagners. Heinrich Detering meint, dieser Roman erzählt auch eine Richard-Wagner-Geschichte.
Eine Geschichte von 4 Generationen, eine Geschichte, die von Macht, Machtverlust, Liebe und Liebesverbot handelt, denn das Liebesverbot zieht sich ja wie ein Fluch durch die 4 Generationen der Buddenbrooks. Das ist eben auch ein nach Lübeck in die bürgerliche Kaufmannswelt versetzter Ring des Nibelungen. Die 4 Generationen der Götterfamilie werden gewissermaßen heruntergeholt in die zeitgenössische irdische Wirklichkeit, ja sogar in die eigene Familienwirklichkeit.
Was auch bedeutet, in die Familienwirklichkeit des Autors selbst. Denn es liegt nahe, dass der junge Thomas Mann seine Erzählung vom Niedergang der Kaufmannsfamilie, deren letzter Spross zur Künstlernatur wird, mit der eigenen Familienbiografie verknüpft. Im Buddenbrook-Haus zeigt Jan Bovensiepen den Schülern einige Fotografien der Eltern Thomas Manns.
Habt ihr mal, dass ihr mal die Fotos seht? Das wäre der heute erwähnte Vater. Das ist Thomas Johann Heinrich Mann. Und das ist seine Frau Julia da Silva Bruns. Ja. Die beiden haben, wie gesagt, sich vermischt, exotisch-romanisch. Und aus dieser Verbindung, ich habe es euch erzählt, kommen die 5 Kinder. Ihr seht sie einmal hier. Links Heinrich, Carla, Thomas, Tommy, rechts Julia und hier der kleine Vico, Viktor Mann.
Als Söhne und Töchter eines Lübecker Kaufmanns und Senators genossen Thomas Mann und seine Geschwister eine privilegierte Kindheit. Doch die damit verbundenen Erwartungen konnte Thomas Mann ebenso wenig erfüllen wie seine Figur Hanno.
Jetzt die Schule. Jetzt denkt ihr natürlich, dass Thomas Mann in Deutsch mindestens eine 2 gehabt hat. In Deutsch war es eine 3 minus. 5 war die schlechteste Zensur. Und die hatte Thomas in Leibesübung. Seine beste Zensur war in Religion. Da hatte er eine 3 plus. Also sehr, sehr mittelmäßig. Ja.
Und dann ist er noch sitzen geblieben. Das Abitur hat er nie erlangt. Nach dem frühen Tod des Vaters, er wurde nur 51 Jahre alt, wurde die Mannsche Firma aufgelöst. Thomas Mann, der eigentlich Geschäftsmann werden sollte, wandte sich der Literatur zu und lebte in München und Rom als Schriftsteller. An den Maßstäben bürgerlicher Existenz gemessen, ein Verlierer, einer, von dem zu befürchten war, dass aus ihm einmal nichts werden würde. Literaturwissenschaftler Heinrich Detering.
Man muss ja daran erinnern, dass Thomas Mann mit diesem Roman ungeheuer hoch gepokert hat. Er hatte sich in kleinen Kreisen der Berliner, der Münchner, auch der Wiener Moderne schon einen gewissen Namen als Novellist gemacht mit den Geschichten vom kleinen Herrn Friedemann. Aber jetzt einen Roman dieses monumentalen Umfangs zu schreiben, das war ein Risiko, an dem er beinahe gescheitert wäre.
Die Buddenbrooks wurden jedoch ein großer Erfolg. Das versöhnte schließlich auch die Bürger von Thomas Manns Heimatstadt Lübeck, von denen sich einige in den manchmal wenig schmeichelhaften Schilderungen der Romanfiguren wiedererkannten, obwohl der Name der Stadt im Buch kein einziges Mal auftaucht. Die geografischen Details Lübecks werden freilich alle benannt. Doch die Buddenbrooks sind kein Schlüsselroman. Im Gegenteil. Nur wenige Romane können unter so vielfältigen Aspekten gelesen werden wie dieser. Als Familien- und Gesellschaftsroman, ebenso wie als Wirtschaftsroman, als philosophischer Essay, als historischer Epochenroman, ja sogar als Spukgeschichte à la Edgar Allan Poe.
Es gibt eine ganze Serie von unauffälligen Spukelementen in der Geschichte der Buddenbrooks, die immer wieder darauf hindeuten, dass in diesem vollkommen realistisch, naturalistisch, psychologisch präzise erzählten Geschehen übernatürliche Akteure eine dämonische Rolle spielen. Zwischen diesen realistischen Bürgern des 19. Jahrhunderts gehen die Gespenster um. Ein sehr offensichtliches ist Gerda, die vampirhafte, unter anderem auf Schauergeschichten von Maupassant zurückgehende Gestalt, der alterslosen, an mehr Frauen erinnernden Gestalt, die nur aussieht, als sei sie ein Mensch wie die anderen, während sie in Wirklichkeit einer anderen, leblosen Seinssphäre entstammt. Sie wird keine wirkliche Mutter sein. Sie wird Lebloses hervorbringen. Ihre Lebenskraft ist nicht von menschlich natürlicher, gesunder Art. Dafür ist sie eine Künstlerin. Sie inspiriert Musik. Sie bezaubert durch ihre künstlerische, marmorhafte Schönheit.
Am Ende des Romans stirbt Hanno im zarten Alter von 16 Jahren. der einzige männliche Erbe der Buddenbrooks. Es überleben die weiblichen Romanfiguren. Gerda kehrt wieder nach Amsterdam zurück. Toni, die naive, aber dafür gesunde Schwester des längst verstorbenen Thomas, will sich fortan den Familiendokumenten widmen, zusammen mit ihrer Tochter Erika. Das einst von Thomas erbaute Haus ist da schon längst verkauft, wie auch das Haus in der Mengstraße. Am Ende seiner Führung betritt Jan Bovensiepen zwei mit Glas eingerahmte Räume. Nachbildungen der Buddenbrook-Salons, in denen die Schlüsselszenen des Romans stattfinden.
Ihr seid jetzt in dem so wieder eingerichteten Speisezimmer der Familie Buddenbrook. Das ist so bestritten im Mobiliar, ähnlich wie Thomas Mann es Erinnerung behalten hat. Aber das Originalmobiliar befindet sich im Thomas-Mann-Archiv in Zürich.
Ein fiktives Zimmer in einem eigentlich nicht mehr existierenden Haus. Denn das ursprüngliche Gebäude der Großeltern Mann wurde bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg bis auf die Fassade zerstört. Es bleibt der Roman, dessen Figuren aber für so manchen ganz real zu sein scheinen, wie Archivarin Britta Dittmann erzählt.
Es ist aber auch so, dass wir Post bekommen an das Haus hier, zum Beispiel an Frau Antonia Buddenbrook, Mengstraße 4. Und es wird hier eine Telefon-Flatrate für Antonia Buddenbrook angeboten. Post an Johannes Buddenbrook ist sehr häufig, ob es nun von Weinhandlungen ist oder von irgendwelchen Freundeskreisen, das ist schon fast ein Standard. Aber die Telefon-Flatrate für Frau Antonia Buddenbrook, das fanden wir doch schon grandios, wie sehr die Literatur hier in die Realität eingehen kann. Und man fragt sich, wo manche Leute ihre Adressen herbekommen.
Jan Bovensiepen hat inzwischen seine Führung durch das Buddenbrook-Haus beendet. Beim Hinausgehen ein letzter Blick auf den Giebel, dessen Inschrift auch in Thomas Manns Roman zitiert wird. Dominus providebit. Der Herr wird vorsorgen. Und man ahnt, der Herr, der hier über Generationen wacht, ist nicht zuletzt die literarische Fiktion selbst.